Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Hört, was geschrieben steht im Lukas-Evangelium, im 3. Kapitel in den Versen 1 bis 20 in Auswahl. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war römischer Statthalter in Judäa. Herodes regierte als Landesfürst in Galiläa. Sein Bruder Philippus als Landesfürst in Iturea und Trachonitis. Und Lysanias war Landesfürst in Abilene. Die hohen Priester waren Hannas und Kaiphas. Da rief Gott Johannes in seinen Dienst. Johannes war der Sohn des Zacharias und lebte in der Wüste. Nun zog er durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen: Lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. So steht es im Buch des Propheten Jesaja. Eine Stimme ruft in der Wüste: Macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Redet euch nicht ein, Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Leute fragten Johannes: Was sollen wir denn tun? Er antwortete: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf gleiche Weise handeln. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten Johannes: Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete: Verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch Soldaten: Und wir, was sollen wir tun? Er antwortete: Misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Volk setzte große Erwartungen in Johannes. Alle fragten sich: Ist er vielleicht der Christus? Johannes erklärte ihnen: Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand. Damit wird er sein Getreide gründlich aussieben. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen. Aber das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Mit diesen vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf. So verkündete er die gute Nachricht. Johannes tadelte auch den Landesfürsten Herodes. Denn Herodes hatte Herodias geheiratet, die Frau seines Bruders, und darüber hinaus viel Unrecht getan. Zusätzlich zu all dem Unrecht ließ Herodes auch noch Johannes in das Gefängnis werfen. Der Herr segne an uns dies Wort. Liebe Gemeinde, wenn Sie mich fragen, welche biblischen Geschichten mir spontan einfallen, also die von heute, würde mir wahrscheinlich nicht so ohne weiteres in den Sinn kommen. Andere würde ich vielleicht eher nennen, den Zachäus, ja, der sich auf dem Baum versteckt, oder der blinde Bartimäus, der geheilt wird und nach Jesus ruft, die Berufung des Zöllners Levi oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder der barmherzige Samariter. Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass Johannes eine so geringe Rolle bei uns spielt. Jesus hat sich ja immer wieder zu Johannes dem Täufer bekannt. Aber in der Kirche haben wir Johannes seinen Platz zugewiesen und wir haben dabei eine sehr geschickte Methode angewendet. Wir haben ihn einerseits integriert, andererseits wirkungslos gemacht. Johannes erhält seinen Feiertag, aber der ist am weitesten von Weihnachten entfernt. 24. Juni. Er erhält seinen Platz im Predigtplan, aber eben kurz vor Weihnachten. Johannes bleibt draußen vor der Tür, vor der Stadt, in der Wüste. Da passt er auch hin, dieser Rufer in der Wüste. Könnte es nicht sein, dass Johannes heute neu zum Rufer in der Wüste wird, aber zum Rufer in unserer Wüste? Ich spreche von unserer öden Zeit, von unseren inneren Wüsten. Jede und jeder von uns weiß, wir müssten einen Aufbruch wagen. Wir müssten uns losreißen aus angenehmen Gewohnheiten, müssten abkehren von unseren festgefahrenen Wegen und Neuland betreten. Wir müssten uns hinauswagen, dort, wo Johannes auf uns wartet. Mit Johannes können wir uns auf Jesus vorbereiten. Das ist, was Johannes will. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Botschaft des Johannes ersetzt die Worte Jesu nicht. Nehmen wir den Ruf zur Umkehr, zum Neubeginn. Früher sagte man Buße, aber das versteht ja kaum noch jemand mehr. Johannes und Jesus erheben diese eine Forderung. Eine Forderung, aber keine Bedingung. Das Beispiel ist beim Zachäus. Auch der soll umkehren. Ja, und er gibt dann seins, aber es ist keine Bedingung dafür, dass Jesus bei ihm einkehrt und ihm Heil ins Haus bringt. Es ist eine Folge dann, aber es ist keine Bedingung, aber der Ruf ist da. So ist das bei Jesus. Umkehr, das ist Verhaltensänderung, das ist eine Konsequenz und nicht Bedingung. Festzuhalten bleibt, dass Gottes Willen Veränderung bringt. Die Frucht kann nicht ausbleiben, wie bei einem Baum. Ohne Frucht ist er zwar schön anzusehen, aber bis auf seinen Schatten nutzlos. Und nicht nur Obstbäume, auch andere Bäume tragen Früchte und Samen, die wir nur nicht nutzen können. Sie würden ja sonst aussterben. Nach dem Tod des Baumes, der doch irgendwann kommt, bliebe nichts von ihm, wenn er nicht Samen und Früchte hätte. Allein aus der Frucht kann neues Leben wachsen. Aber ich gebe es zu, bei Johannes ärgert mich das Spiel mit der Angst, die finstere Drohung, die schwarze Pädagogik. Drohung und Angst hat noch keinen Menschen verändert oder gebessert. Aber es hilft zum Nachdenken, die eigene Situation zu überdenken. Ich denke an die Mahner unserer Zeit, die Klimaforscher, den Club of Rome, das MIT in Amerika, Global 2000 oder jetzt die Klimakonferenz in Belém. Sie werden nicht gehört, aber sie erzeugen zumindest Betroffenheit. Was sollen wir denn tun? So fragten die Leute damals, so fragen wir heute. Wobei ich meine heute häufiger die Frage zu hören, was soll denn werden? Also nicht die eigene Aktivität, das schieben wir gerne weg. Da sollen die anderen, die oben, die Regierung oder sonst irgendjemand sowas machen. Aber die Frage, was soll ich denn tun, was kann ich tun? Wir ergeben uns lieber in unser Schicksal. Was sollen wir tun? Und dann kriegen wir Tausende von Ratschlägen, etwa in den Büchereien, ja. Yoga, meditieren, vegan essen oder bei Managementkursen sich tief in die Augen schauen, Liebe übertragen, kostet dann der Kurs 5.000 Euro. Richtiges Atmen, ja klar, das entspannt, das befreit, aber wenn ich ständig nur noch richtig atme, ständig am Symptom herumdoktere, weil ich nicht entspannt und befreit bin, sondern verkrampft. Was sollen wir tun? Das ist eine unbequeme Frage und sie erhält unbequeme Antworten. Wir sind gewiesen an den anderen. Es ist eine Frage der Einstellung. Wie lassen wir Gott in unser Leben? Wie können wir Jesus aufnehmen mit seinen radikalen Forderungen in unser Leben, mit ihm leben? Wie können wir den Weihnachtskrampf sein lassen und wirklich ernst nehmen, dass Gott uns nahe kommt? Und wenn Gott in unser Leben kommt, dann wird sich alles ändern, alles und wir dazu. Aber wie soll das gehen, das Herz öffnen, sich vorbereiten, auf Gottes Stimme hören? Die Menschen, zu denen Johannes spricht, die haben sich äußerlich und innerlich auf einen Weg gemacht. Sie sind hinausgegangen aus der Stadt durch die Wüste bis hinunter ins Jordantal. Sie haben ihr gewohntes Umfeld verlassen, um Neues aufnehmen zu können. Ohne diesen eigenen Schritt, ohne diese Bereitschaft geht es nicht. Aber eben das genügt schon, das Herz zu öffnen, mich bereithalten, Gott in mein Leben lassen. Ich kann anderes beiseite legen, mir Zeit lassen, mir Zeit nehmen, den Gedanken eine andere Richtung geben, mich anstoßen lassen von den alten Worten und dadurch auf den Weg stoßen, auf dem Gott zu uns kommt. Das ist der eigentliche Sinn der Adventszeit. Und dazu bieten diese Wochen vor Weihnachten eine gute Möglichkeit. Wo Johannes redet, da wird es schnell ernst. Er scheut sich nicht, die deutlichen Konsequenzen zu benennen, wenn er sagt, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt und jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen. Das klingt hart. Aber Johannes will Menschen die Augen öffnen. Er will ihnen sagen, was für ihr Leben wichtig ist. Denn deswegen sind sie ja alle gekommen. Johannes will den Menschen damals und uns heute auf den Weg locken, den es bereits gibt. den Weg der Liebe und des Friedens und der Gerechtigkeit. Und das ist der Weg, den Jesus von Nazareth geht. Er kommt und er kommt auch noch heute. Und jeder Mensch kann einschwenken auf diesen Weg, kann umschwenken aus den bisherigen Sackgassen oder, um es mit dem biblischen Wort zu sagen, jeder Mensch kann umkehren. Das ist die gute Nachricht am dritten Advent. Wir sind frei, unserem Leben eine neue Richtung zu geben. Wir brauchen nicht in den alten Spuren zu bleiben. Wir dürfen uns aber auch nicht in der Sicherheit wiegen, dass Gott schon alles gut heißt, was wir tun und lassen. Johannes sagt es seinen Zuhörern: Es reicht für euch Juden nicht zu sagen, wir haben doch Abraham zum Vater. Und ich höre daraus im gleichen Atemzug: Es reicht euch Christinnen und Christen nicht zu sagen, wir sind doch Christen. Oder ich zahle doch meine Kirchensteuer oder ich bin doch Pfarrer. Es ist kein Freifahrtschein, um an Gottes Geboten vorbeizukommen. Auf den Weg kommt es an, auf den neuen Weg der Nachfolge. Und da wird der Glaube dann sehr alltäglich und sehr konkret für Jung und Alt, für Mann und Frau, für Reich und Arm. Die Menschen am Jordan hören Johannes aufmerksam zu. Die Menschen sind guten Willens, sie sind wirklich gekommen, um neue Impulse für ihr Leben bekommen. Und so fragen sie Johannes: Was sollen wir denn tun? Die einfachen Leute, die Zöllner und Soldaten wollen wissen, wie sie ihrem Leben eine neue Richtung geben können. Und was Johannes antwortet, klingt ja zuerst einmal ganz einfach. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Tut niemandem Gewalt noch Unrecht. Lasst euch genügen an dem, was euch zusteht. Das ist also im Grunde eine ganz einfache Antwort. Und doch lädt Johannes mit diesen Worten zu einem ganz neuen Weg ein. Wer selbst genug zum Leben hat, bekommt zu hören: Tu das, was deinen notleidenden Nächsten hilft. Teile deinen Wohlstand, für dich bleibt immer noch genug. So kann Liebe unter euch wachsen. Wer Einfluss hat wie die Zolleinnehmer, bekommt zu hören: Nutze deine Macht nicht aus. Geh maßvoll mit deiner Überlegenheit um, so kann sich Friede unter euch ausbreiten. Und wer das Schicksal anderer in den Händen hält, wie die Soldaten, bekommt zu hören: Verzichte auf Gewalt. Achte die Würde, die Gott jedem Menschen schenkt. So kann Gerechtigkeit zwischen euch wachsen. Johannes lädt auf einen neuen Weg ein. Und wir, ja, wir können diesen Weg wirklich gehen. Johannes stellt keine unerfüllbaren Forderungen. Er zeigt einen Weg, der mit kleinen Schritten anfängt, im Alltag dort, wo jede und jeder von uns täglich Entscheidungen treffen muss. Aber er fordert Konsequenzen. Jeder einzelne Mensch ist angesprochen, damals am Jordan und heute hier im Gottesdienst. Jeder einzelne Mensch trägt Verantwortung als Familienmitglied oder als Nachbarin, als Mitschüler oder Freundin, als Arbeitskollegin oder Trainer, als Parteimitglied oder als Ehrenamtliche im Verein, als Verbraucherin oder Konsument. An unserem Platz im Alltag sind wir eingeladen, auf den neuen Weg einzuschwenken. Wo wir selber überzeugt sind und überzeugend wirken, da werden wir andere mitnehmen auf diesen Weg. Liebe und Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung sind nicht große Worte, sondern kleine Taten. Sie wachsen in den Köpfen und in den Herzen der Menschen. Aber genau so wird der Weg frei, auf dem alle Welt, wie Johannes sagt, das Heil seines Gottes sehen wird. Johannes lehrt uns Ausschau halten nach Gott. Denn der ist in Jesus zu uns unterwegs, um unser Leben neu zu machen. Und wo Menschen Gott den Weg bereiten, wo Liebe und Frieden, wo Gerechtigkeit und Schöpfungsverantwortung Gestalt gewinnen im Alter, da werden die Worte des Propheten Jesajas Wirklichkeit. Da werden Berge versetzt. Da werden krumme Wege gerade und der Blick wird frei auf den, der da kommt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus und seinem Vorläufer Johannes. Amen. Mit Ernst, o Menschenkinder.